Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3, Aktuelles zur Corona-Pandemie, Herr Oberbürgermeister Griesert.
Ja, Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, als Sie heute oder wenn Sie heute durch die Bierstraße vielleicht vom Rathaus hier zur Osterbrückhalle gegangen sind. Fontanella, das Eiscafé war voll, jeder Platz war belegt, die Sonne scheint. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir alle haben auch Lust, wieder auf die Straße zu gehen und das öffentliche Leben wahrzunehmen. Ich glaube, dass wir alle ein gewisses Aufatmen auch wahrnehmen können, ein Aufatmen darüber, dass der Notbetrieb für die Kitas ausgeweitet wird, der Schulbetrieb aus der Tiefkühlstarre wieder auftaucht, Geschäfte wieder Kunden bedienen, in Altenheimen mit Hygienekonzepten wieder Besucher empfangen werden können, die Fußgängerzone wieder belebt ist, die Wochenmärkte frequentiert werden, Gottesdienste wieder möglich sind und Freibäder öffnen dürfen. Und ein Aufatmen auch darüber, dass wieder demonstriert werden kann. Wir finden langsam also über Umwege wieder zurück in unsere lebendige Demokratie, in der jedes Wort ein Gegenwort provoziert, was andere wiederum für eine große Verschwörung halten, die noch andere wiederum veranlasst, über die vermeintliche Verschwörung aufzuklären. Das macht die Rückkehr so schwierig. Und trotz aller Lockerungen sind wir noch mitten in der Pandemie. Dazu brauchen wir nicht nach Brasilien zu gucken. Es reicht ein Blick in die Arbeitnehmerunterkünfte der Schlachtindustrie und auf einzelne Infektionsgeschehen in der neu eröffneten Gastronomie. Trotz Mund- und Atem-Nasenmaske wollen wir auf- und durchatmen, denn die Infektionszahlen in unserer Region sind bisher erfreulich, auch wenn hier 75 Tote in der Region zu beklagen sind. Die meisten dieser Toten sind in unseren alten Pflegeheimen zu beklagen, weil das Virus von außen in die Einrichtungen eingetragen wird. Fachleute fürchten für den Herbst und Winter eine zweite Welle. Lassen Sie uns also gemeinsam alles dafür tun, dass sie nicht kommt. Und wenn sie kommt, dann sollten wir frühzeitig die Ausbreitung erkennen und eindämmen. Dazu gehören auch Reihentests in Altenheimen, mit denen wir morgen auch in der Stadt beginnen werden. Aber auch wenn diese Welle nicht kommt, der desaströse Schaden wird wie nach einem Tsunami erst dann sichtbar, wenn das Wasser sich zurückzieht. Einzelhändler, die nicht über die Runden kommen, Restaurants, die nach der Öffnung für immer schließen müssen und Künstler, die ohne Aufträge uns nicht die intellektuelle Luft verschaffen, die wir brauchen, um nicht zu ersticken. Und die großen Verlierer dieser Krise könnten die Jungen sein, die keine Arbeitsplätze mehr finden, Einkommensverluste hinnehmen und irgendwann die Schulden zurückzahlen müssen, die wir heute machen, um die Folgen der Krise abzufedern. Neben wegbrechenden Gewerbesteuern sind entfallende Einnahmen und gestiegene Ausgaben unsere Herausforderungen für die Stadt und in den städtischen Beteiligungen. Doch wir können nicht uns einfach in die Ecke setzen und klagen. Wir müssen weiterhin Personalausweise ausgeben, Kinderbetreuung, Radwege planen, den Müll abholen und Menschen beerdigen, also die Rahmenbedingungen für das kommunale Leben gewährleisten. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von Osnabrück von uns. Aber trotzdem müssen wir uns auch auf Einschnitte vorbereiten. Wir können heute noch nicht genau sagen, wo und in welchem Umfang. An dieser Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, dass 2/3 der Investitionen in Deutschland von den Kommunen veranlasst werden. Deshalb ist unsere gemeinsame Forderung, die wir im letzten Rat hier gefasst haben, für einen kommunalen Rettungsschirm durch Bund und Land für den gesellschaftlichen Zusammenhalt überlebenswichtig. Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, in der Verwaltungsausschuss vorhin hat es eine Mitteilungsvorlage gegeben, ich hätte sie gerne noch ein bisschen erläutert, in denen wir darauf hingewiesen haben, dass in den nächsten 12 bis 18 Monaten Veränderungen unumgänglich sind. Wir werden nicht drum herum kommen, Leistungen zu reduzieren und Projekte zu verschieben, auch um Personal dort einzusetzen, wo es in nächster Zeit dringend gebraucht wird, im Gesundheitsdienst, im Ordnungsbereich, im Rechtsamt, bei der IT, in der Gebäudewirtschaft und in den Kitas und Krippen. Eine Haushaltssperre scheint derzeit nicht erforderlich, aber wie stemmen wir die geplante Theatersanierung? Wie bringen wir das Kallmeier-Haus an den Start? Wie sieht die Zukunft für den Ringlokschuppen aus? Wie die für den öffentlichen Personennahverkehr und die für die Sanierung unserer Schulen? Und was wird aus dem Neumarkt, über den Sie mich heute nur sagen lassen, hören, dass die alten Geweisheiten erschüttert worden sind? Auch ein Konzern wie Unibail-Rodamco-Westfield steht, wenn man den aktuellen Berichterstattungen der überregionalen Medien glauben darf, vor einer gänzlich neuen Situation. Liebe Ratsmitglieder, sicherlich kommen wir auch in Zukunft nicht ohne neue Schulden klar. Aber alles durch Schulden zu finanzieren, ist eben auch nicht der richtige Weg. Diesen Abwägungsprozess haben wir der Verwaltung jetzt begonnen und werden ihn zusammen mit Ihnen spätestens bei den Diskussionen um den Doppelhaushalt 2021-22 fortsetzen. Bevor ich jetzt das Wort an Frau Pötter gebe, damit sie über den aktuellen Stand der Dinge der Bewältigung der Krise berichten kann, möchte ich Ihnen aber dafür danken, dass wir in großer Einigkeit die zurückliegenden 10 Wochen bewältigt haben, in denen das RKI die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung, und das war erstmalig am 17.03. so, dass die Bewertung von gering auf hoch gestuft wurde, in den letzten 10 Wochen, in denen das RKI bis heute die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung als hoch einstuft. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, ein Weg, wie wir die kostbaren sozialen, ökologischen und ökonomischen Errungenschaften, also das Porzellan unserer Gesellschaft, sicher in die Zukunft bringen. Aber in diesen Zeiten gilt umso mehr: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Herzlichen Dank.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Ratsvorsitzende, verehrte Ratsmitglieder, erstmal zunächst möchte ich mich bedanken, dass ich auch heute wieder über den aktuellen Stand der Corona-Pandemie an dieser Stelle berichten darf. Der Oberbürgermeister hat es gesagt, hier in Osnabrück haben sich die Zahlen seit der letzten Ratssitzung Mitte April sehr erfreulich entwickelt. Der aktuelle Stand der erkrankten Personen in Stadt und Landkreis beträgt heute noch 196 Infizierte, davon 26 in der Stadt. Gerade was das Stadtgebiet angeht, ist es eine zumindest für den Moment sehr beruhigende Zahl und zeigt, dass die Maßnahmen der letzten Woche hier durchaus erfolgreich gegriffen haben. Wobei es mit Sicherheit keine Entwarnung an dieser Stelle gibt. Wenn man sich die einzelnen Ausbruchsgeschehen im Landkreis anschaut, dann sollten wir gewarnt sein, dass das Ganze nur eine Momentaufnahme darstellt. Ärzte und Pfleger haben in den vergangenen Wochen in den Krankenhäusern zu unser aller Erleichterung die Herausforderung gut bewältigen können. Die Kapazitäten an Personal, Schutzkleidung und technischer Ausstattung reichten bisher aus. Auch größere Ausbruchsgeschehen, ich habe es angesprochen, anders als im Landkreis, in den Einrichtungen der Altenhilfe oder auch in Produktionsbetrieben, haben uns bisher in der Stadt verschont. Ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Und wir mit den vom Oberbürgermeister angesprochenen Reihentests auch keine Überraschungen erleben werden. Wenn aber doch, wissen wir, was wir zu tun haben. Und sie werden uns, wie auch immer, Sicherheit geben. Also diese Reihentests werden uns Sicherheit geben, sodass wir den Kurs der vergangenen Tage fortsetzen können oder gegebenenfalls dann auch noch mal korrigieren werden. Wir haben die vergangenen Wochen und Monate, sind es ja jetzt schon, genutzt, um gemeinsam mit dem Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis und den Fachbereichen in der Verwaltung zu planen, wie wir mit den einzelnen Ausbruchsszenarien gezielt umgehen. So haben wir präventive Maßnahmen sowie den Umgang mit Verdachtsfällen in Schulen ausführlich thematisiert und den Schulen und Eltern entsprechende Handreichungen zur Verfügung gestellt. Und tagesaktuell gilt das auch für die Kitas. Auch dort sind entsprechende Handreichungen gerade heute fertiggestellt worden und werden nach der weiteren Abstimmung heute dann an die Einrichtungen und auch an die Eltern herausgegeben. Darüber hinaus haben wir ein Monitoring für die Schulen in der Stadt initiiert, um tagesaktuell auf dem Laufenden zu sein, ob es Verdachtsfälle oder positiv getestete Schülerinnen und Schüler oder auch Mitarbeitende gibt. Aktuell gibt es an unseren Schulen keine positiven Fälle im Stadtgebiet zu verzeichnen. Lediglich 6 Personen im Zusammenhang oder im Themenumfeld Schule befinden sich aktuell in Quarantäne. Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Sie wissen aber, dass das Virus trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auch den Stab angesteckt hat. Inzwischen hat die Bewältigung der Krise dazu geführt, dass sich der Stab nicht mehr täglich treffen muss. Das ist erstmal ein erfreuliches Symbol bzw. Zeichen, dass auch dort wieder etwas Ruhe eingekehrt ist in unseren Alltag. Die Konferenzen können wir inzwischen auch digital stattfinden lassen, statt uns täglich zu treffen. Wir stellen uns nämlich auch darauf ein, dass der Virus uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird, auch in einer Stabsstruktur. Wir sind jederzeit in der Lage, die Arbeit des Stabes, die wir jetzt deutlich runtergefahren haben in den letzten Tagen, sofern es erforderlich wird, wieder hochzufahren, wieder zu intensivieren und insbesondere inhaltliche Prioritätensetzung dann in der Verwaltung zur Unterstützung der von der Krise stark betroffenen Aufgabenbereiche entsprechend hinzuzunehmen. In anderen Arbeitsfeldern wurden die Lockerungen der Beschränkungen aktiv mit Öffentlichkeitsarbeit zur weiteren Einhaltung der Hygienemaßnahmen, wie beispielsweise in der Gastronomie, entsprechend begleitet. Dieses erschien uns insbesondere im Busverkehr auch nötig zu sein. Noch gehen allerdings nicht alle Schüler wieder in die Schule und wir stellen vermehrt fest, dass der Bus nicht mehr das erste Verkehrsmittel der Wahl ist, was uns allein vor dem infektiologischen Gesichtspunkt durchaus freut. Wir bereiten uns aber auch hier vor, dass wenn die Schulen weiter hochfahren, mehr Schüler teilnehmen, wir auch im Busverkehr wieder mehr Zulauf haben werden. Sensibilisiert durch die Infektionen im Landkreis prüfen wir, ob wir Unterkünfte in der Stadt haben, die ähnliche Ausbruchsgeschehen wie im Landkreis begünstigen können. Das könnten Sammelunterkünfte für Arbeiter sein oder auch Wohnunterkünfte für Flüchtlinge. Zu diesen habe ich an anderer Stelle bereits ausgeführt, dass wir hier ausgesprochen gut vorbereitet sind aktuell und wir die Art der Unterbringung unserer Flüchtlinge in der Stadt nicht mit denen von Werksarbeitnehmern vergleichbar sind. Wir müssen aber auch solche Unterkünfte zukünftig im Blick behalten, die sich am ehesten unter dem Aspekt prekäre Lebens- oder Wohnverhältnisse zusammenfassen lassen. Hier sind wir ganz aktuell dabei, uns einen Überblick zu verschaffen, wo wir im Stadtgebiet solche Wohnhäuser eventuell haben und wie wir damit künftig vor dem Hintergrund der Pandemie umgehen, um auch hier präventiv tätig werden zu können. Das Gleiche gilt, und jetzt komme ich zu einem weiteren wichtigen Schwerpunkt der aktuellen Diskussion, auch für die Einrichtung der Alten- und Eingliederungshilfe. Bereits vor einigen Wochen habe ich das Gespräch mit dem Landkreis und dem Gesundheitsdienst zu diesem Thema gesucht, mit dem Ziel, eine gemeinsame Teststrategie abzustimmen. Ich halte es für zwingend geboten, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Lockerungen auch in diesen Einrichtungen alles in unserer Macht Stehende zu unternehmen, um die vulnerable Gruppe, zu der die Bewohnerinnen und Bewohner unzweifelhaft in diesen Einrichtungen gehören, vor einer Infektion mit dem Virus zu schützen. Das mit dem Landkreis Osnabrück abgesprochene Vorgehen sieht jetzt vor, dass wir zunächst in einem einmaligen Durchlauf das Personal dieser Einrichtung testen werden, beginnend heute in der ersten Einrichtung des Landkreises und morgen mit 3 weiteren im Stadtgebiet. In der Stadt haben wir 18 Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie 31 Einrichtungen der Eingliederungshilfe, deren Personal eben ab morgen nach und nach getestet wird. Angesichts der nötigen Testreihen in den Sammelkünften der Betriebe im Landkreis können wir hier nicht so zügig vorangehen, wie wir dies ursprünglich geplant hätten und wie wir es auch aus städtischer Sicht gerade gefordert haben. Aber ich denke, es gehört zu jeder Teststrategie, auch hier künftig genügend Flexibilität einzuplanen, um jederzeit handlungsfähig zu sein und die entsprechenden Schwerpunkte risikoorientiert entsprechend wählen zu können. Es geht nämlich in erster Linie immer darum, das aktuelle Ausbruchsgeschehen möglichst schnell in den Griff zu bekommen, bevor wir dann wieder mit den Reihentests starten können. So werden in dieser Woche zunächst 400 Tests in Osnabrück in Einrichtung der Altenhilfe durchgeführt. Für die nächste Woche streben wir eine deutliche Ausweitung des Kontingents in Abstimmung mit dem Landkreis an. Abhängig von diesen Ergebnissen werden wir dann über das weitere Vorgehen diskutieren müssen. Sind regelmäßige Tests des Personals in den Einrichtungen sinnvoll und nötig, wie es zum Beispiel das RKI abhängig von den Testkapazitäten vorschlägt? Sollen wir die Tests auch auf den ambulanten Pflegedienst ausweiten? Diese Fragen werden wir beantworten müssen. Sie erscheinen auf den ersten Blick durchaus sinnvoll. In jedem Fall ist es aber wichtig, dass das Bundesministerium für Gesundheit eine Verordnung zur Kostenübernahme von Tests symptomfreier Personen veröffentlicht. Denn genau das ist das, was uns sonst als Kommune, ich sag mal, auf die Füße fällt. Denn solange sie symptomfrei ist, ist es keine Kassenleistung bislang. Hier ist der Bund gefragt, die Ankündigung, die der Bundesgesundheitsminister letzte Woche getätigt hat, auch tatsächlich umzusetzen. Er hat ja gesagt, noch im Mai. Wir haben ja heute den 26. Wir sollten also gespannt sein, ob das noch gelingt. Unter den Fraktionen gibt es ja aktuell auch dazu eine Diskussion darüber, wie die Teststrategie auszuweiten wäre und auch das Personal von Arztpraxen und Kliniken möglicherweise regelmäßig zu testen. In der Region sind wir aktuell mit den Kliniken sehr, sehr gut vernetzt. Wir sitzen alle zwei Wochen mit den beiden großen Häusern und auch den weiteren Einrichtungen im Landkreis zusammen und tauschen uns hierzu den jeweiligen Themen, die anstehen, aus. Und aus diesen Gesprächen wissen wir, dass beide Einrichtungen auf dem Stadtgebiet ausgesprochen gut vorbereitet sind und auch schon in den zurückliegenden Wochen sehr verantwortungsvoll mit den Testungen im Personal, aber auch bei den Patienten vorgegangen sind und dies weiter intensivieren werden. Beide Einrichtungen sind in der Zwischenzeit in der Lage, in ihren klinikeigenen Laboren entsprechende Tests durchzuführen und unterscheiden sehr risikoorientiert, wen sie tatsächlich abstreichen und wen nicht. Beide Häuser unterscheiden grundsätzlich zwischen Patienten und Mitarbeitern. Bei den Patienten erfolgt das Abstreichen, die Testung symptombezogen sowieso, aber auch bei den jetzt wieder angelaufenen elektiven Leistungen der Häuser werden vorherige Abstriche unternommen, auch bei symptomlosen Patienten, um eben einen Eintrag in das Haus zu verhindern. Und Mitarbeiter werden eben risikoorientiert, also wenn sie Kontakt zu positiv Getesteten haben, jederzeit abgestrichen und bei Symptomen sowieso täglich das entsprechende veranlasst. Und auch das Thema Antikörpertestung, um einen in die Zukunft gerichteten besseren Einsatz des Personals auch wieder risikoorientiert zu gewährleisten, wird in beiden Häusern entsprechend vorangetrieben. Die Arztpraxen verfügen aus meiner Sicht über ausreichend Material und die notwendige Kompetenz, sodass diese die Testung selbst vornehmen können. Wir sollten uns aktuell auf die Zielgruppe der Mitarbeitenden in der Alten- und Pflegeeinrichtung sowie in der Eingliederungshilfe konzentrieren, in denen es unbedingt notwendig ist, auch symptomlose Infizierte frühzeitig zu identifizieren, um so das Ausbruchsgeschehen bei den in diesem Sinne Schwächsten, die dem Virus ausgesetzt sein können, möglichst zu unterbinden. Lassen Sie mich noch mal zusammenfassen. Ich schlage vor, dass wir die Testergebnisse des ersten Durchlaufs in den Einrichtungen abwarten und das weitere Vorgehen auf der Grundlage der Ergebnisse dann gemeinsam mit den Kollegen des Landkreises planen. In Bezug auf eine weitere Ausweitung der Testung halte ich es für richtig, auch die ambulanten Pflegedienste, ich habe es schon angesprochen, hinzuzuziehen. Meines Erachtens sind regelmäßige Tests in diesen Gruppen wichtiger als die Ausdehnung auf weitere Zielgruppe, die längst durch den Virus nicht so gefährdet sind wie die angesprochene Personengruppe. Und vielleicht zum Schluss noch etwas Positives. Was hat uns die Corona-Krise außerdem neben all dem bisher gezeigt, was wir vorher nicht absehen konnten? Aus meiner Sicht ist fast nur eins gewiss, ob wir es gut finden oder nicht, wer auch immer Gewinner oder Verlierer sein wird, die Krise wird die Digitalisierung unseres Lebens einen und vor kurzem noch ungeahnten Schub geben. Die digitalen Medien werden die Gewinner dieser Krise sein, wenn wir bedenken, wie selbstverständlich es schon jetzt ist, dass wir im Vorstand unsere Vorstandskonferenzen via Skype oder Zoom durchführen, Abstimmungsgespräche mit externen per Videokonferenz durchführen, sie als Fraktionen sich entsprechend verhalten. Das Bedienen von Zoom, Skype, GoToMeet oder was es auch immer ist für die meisten von uns völlig selbstverständlich und war vor 12 Wochen mit Sicherheit noch nicht tagtäglicher Brauch. Das stimmt mich durchaus positiv, auch in Anbetracht des zu beratenden Antrages, dass wir einen deutlichen Schub hier haben werden und unsere Kommunikation in Zukunft deutlich digitaler sein wird als vorher. Diese Entwicklung sollten wir durchaus positiv mit auf den Weg nehmen und sie entsprechend gestalten. Herzlichen Dank.
Gibt es Nachfragen? Dann bedanke ich mich für die Wortbeiträge. Tagesordnungspunkt 5, Beratungspunkte der Fraktionen, Gruppen bzw. einzelner Ratsmitglieder. Tagesordnungspunkt 5.1, Transparenz in Corona-Zeiten, Einwohnerinnenfragestunde in der nächsten Ratssitzung. Ein Antrag der Fraktionen Die Linke, FDP, BOP und Ratsmitglieder Pirat, UWG. Frau Brandes-Steggewenz.
Das gemeint, so rüber oder?
Ja,
rüber?
Genau, von vorne rüber.
Über den Kopf.
Ja, okay, mal gucken, wie ich damit klarkomme. So habe ich hier gleich einen Tisch, das ist ja ganz wunderbar. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen. Ich war ganz baff und möchte unsere Fraktionskolleginnen und Kollegen mal loben. Also so ein schlichter Antrag mit einem schlichten Satz hat doch sehr viel Fantasie hervorgerufen und ich bedanke mich für eure Änderungsanträge ausdrücklich, auch im Namen der Gruppe, die diesen Antrag geschrieben hat. Und denn wir sind der Meinung, dass wir haben ja in der letzten Ratssitzung hier diskutiert, dass Ratssitzungen stattfinden sollen, dass genau die Bürgerfragestunden auch dazu passen und mit der Einschränkung der SPD in regelmäßigen Abständen das hier vorzunehmen, finde ich, können wir diesen Antrag der SPD übernehmen. Auch die Ergänzung dazu zu den Bürgerforen, die in digitalen Form durchzuführen, falls sie auch im nächsten Halbjahr nicht stattfinden können, ist natürlich, das haben wir im VA eben so ein bisschen diskutiert, eine Frage von Personalkapazitäten. Aber fürs Protokoll bitten wir, diesen Punkt mit ranzuschreiben, dass das geprüft werden soll. Aber im Prinzip finde ich, ist es ein guter Vorschlag. Frau Pötter hat ja auch gerade gesagt, dass wir immer einfacher mit diesen Medien umgehen können und so zumindest zu einem Austausch kommen können aus den Stadtteilen. Das finde ich gerade in diesen Zeiten ganz wichtig für uns. Und bitte um Zustimmung. Wie gesagt, wir übernehmen den Antrag, den Änderungsantrag der SPD.
Dann habe ich als nächstes auf der Liste Herrn Mierke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen und Kollegen. Ja, meine Vorrednerin hatte es schon ausgeführt, was uns zu dieser Initiative bewogen hat. In erster Linie sicherlich auch die Tatsache, dass es bei uns aufgrund der Corona-Pandemie in der Stadt viele Bürger gibt, die zwar sicherlich über die Medien informiert werden, aber nichtsdestotrotz auch noch Fragen an uns als Ratsmitglieder beziehungsweise an die Verwaltung, die dann die entsprechenden Antworten gibt, dann stellen möchten. Das ist für uns auch eine Frage der entsprechenden des Demokratieverständnisses. Wie geht man damit um? Wie ist dieser Informationsfluss innerhalb der Bevölkerung? Welche Möglichkeiten haben wir dazu? Die Öffentlichkeitsarbeit ist angesprochen worden und ich sehe es auch als einen Teil dieser Öffentlichkeitsarbeit an, unsere Bürger, sodass sie dann auch bereit sind, zu uns hier zu kommen, diese Fragen zu stellen. In den Bürgerforen, die jetzt leider verständlicherweise sicherlich für eine längere Zeit nicht mehr sein werden, haben wir immer wieder erleben dürfen, dass dort auch Bürger sind, die eben nicht den neuen Medien so gegenüber vertraut sind und denen auch hier die Möglichkeit zu geben, die Fragen an die Verwaltung, an uns zu richten im Rahmen einer Ratssitzung und die Antworten dafür zu hören, denke ich mir, ist zielführend. Insofern sehe ich das genauso, wie meine Vorrednerin das gesagt hat, dass hier der Antrag der SPD ein erweiterter Antrag, aber in der gleichen Zielrichtung unterstützungswürdig ist und wir den sicherlich dann mit unserem Antrag gemeinsam zusammenfügen, dass der dann auch eine breite Mehrheit bekommt. Schönen Dank.
Herr Panzer.
Oberbürgermeister, Frau Ratsvorsitzende, werte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ob wir jetzt besonders fantasievoll waren, aber ich glaube, wir haben einfach uns überlegt, wo wir den Gesprächsfaden mit den Bürgern wieder aufnehmen können und die Bürgerforen scheinen uns da eigentlich der geeignetere Weg zu sein. Die Einwohnerfragestunde ist eine halbe Stunde alle 4, 6, 8 Wochen für 170.000 Einwohner. Das ist nur ein ganz kleiner Faden, den wir da an die Hand nehmen. Und mit dem Bürgerforum haben wir eigentlich ein Instrument geschaffen, wo wir sehr intensiv mit den lokalen Akteuren vor Ort ins Gespräch kommen. Um diesen Faden wieder aufzunehmen, denken wir, dass digitale Formen, Beantwortung der Fragen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Ortsvereine, Bürgervereine, Sportvereine wieder aufgenommen werden soll. Ich weiß, dass Sie das heute im ganz kleinen Stil machen, dass Sie die Fragen schon beantworten, aber das ist halt öffentlich nicht wahrnehmbar. Und ich glaube, die aktuellen Unmutsäußerungen in der Bevölkerung, aber auch von denen, die wir sonst in demokratischen Prozessen beteiligen, zeigen, dass wir diesen Gesprächsfaden wieder aufnehmen sollten. Und wir haben halt gedacht, Sie finden einen Weg, entweder im Chat oder auch, dass Sie Antworten auf Video aufnehmen, um den Bürgern eben den Standpunkt der Verwaltung klarzumachen. Und wir hoffen, dass das nach den Sommerferien losgehen kann. Vielen Dank.
Herr Bracke.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich gebe zu, bei uns hat es auch zunächst mal Sympathie für euren Antrag gegeben und das aus zwei Gründen. Zum einen, es stimmt ja, das Informationsbedürfnis von vielen, auch kritisch nachzufragen, ist ja gestiegen. Das ist ja nachvollziehbar. Ja? Die Relevanz sozusagen kommunalen Handelns fürs alltägliche Leben hat ja in den letzten Wochen und Monaten doch erheblich zugenommen. Und ich gebe zu, auch ich interessiere mich im Alltag jetzt noch mehr für Verwaltungshandeln, als ich das ohnehin schon immer getan habe. Und das Zweite ist, das hat Heiko Panzer eben auch schon richtig gesagt, die Bürgerforen sind ausgesetzt, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anliegen vorzubringen, sind also deutlich reduziert. Insofern ist der Antrag nachvollziehbar. Dennoch haben auch wir uns für einen Änderungsantrag entschieden, für den ich auch an dieser Stelle noch mal werben möchte. Das Erste war, dass uns das zunächst mal, ich würde das jetzt mal als juristischer Laie sagen, ein zu unbestimmter Rechtsbegriff war, bis wir die Corona-Krise überstanden haben. Wann soll das denn sein? Das ist ja auch noch nicht ganz klar, was zur Corona-Krise dazugehört. Insofern ist da eine zeitliche Befristung schon mal sinnvoll. Alle wollen auch, dass in der nächsten Ratssitzung ohnehin eine Einwohnerfragestunde stattfindet. Deswegen habt ihr auch ab dem 7.7. aufgeschrieben. Und jedes Mal, um das vielleicht auch noch mal zu sagen, legt der Rat ja seine Tagesordnung fest. Und jedes Mal steht in der Vorlage, eine Einwohnerfragestunde findet statt, / findet nicht statt. Und dann wird entschieden, ob sie stattfindet oder nicht. Insofern, wenn wir jetzt aufs Jahr 2020 gucken, haben wir da nach der Sommerpause ohnehin nur noch 3 Sitzungen. Eine davon ist mit einem Doppelhaushalt relativ voll. Wenn hinzukommt, dass wir auch die Dauer von Ratssitzungen insgesamt ja versuchen sollen zu begrenzen und immer zu Beginn ja auch noch mit einer Rede zur Lage der Nation rechnen müssen oder dürfen, dann bedeutet das, dass wir am Ende für eine Einwohnerfragestunde auch nicht mehr so viel Zeit haben. Und insofern glaube ich, dass der Vorschlag, Fragen zu ermöglichen, ohne die Verwaltung über Gebühr zu belasten, eben über digitale Formate besser ist. Das wird den Fragestellerinnen eher gerecht, das wird den Anliegen eher gerecht und es bietet auch ausreichend Zeit, auf diese Fragen dann die richtigen Antworten zu finden. Und Frau Pötter hat gesagt, die Verwaltung scheint ja optimal vorbereitet zu sein hier auf unseren Vorschlag. Insofern schlagen wir ein etwas anderes Instrument vor, verfolgen aber das gleiche Ziel. Um einmal den Oberbürgermeister zu zitieren, wir finden unseren Vorschlag mit Abstand besser, aber der von der SPD ist auch okay. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrte Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist alles gut, was auf dem Tisch liegt. Und ich finde den Punkt von euch Grünen dann noch unter den subsumieren. Was streichen würde ich da nicht wollen, sondern ich würde sagen, das ist eigentlich eine Sache, die wir eigentlich gemeinsam dann beschließen können, wenn wir alle Punkte zusammenführen in einen Antrag, zumal die Verwaltung uns erklärt hatte im Verwaltungsausschuss, dass sie schon an einem ähnlichen Format arbeitet. Es kann ja nicht genug Informationen für die Bürger geben, denn wir wollen ja die Bürger erreichen, wir wollen ja kein Closed Shop bleiben, sondern wir sind ja für die Bürger da. Von daher lade ich alle ein, dass wir diese Punkte alle zusammenführen und dann gemeinsam beschließen. Ich hoffe, ich treffe damit den Wunsch von allen. Würde mich freuen.
Herr Dr. Brickweder.
Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind auch dafür, dass wir von Fall zu Fall entscheiden, ob wir eine Einwohnerfragestunde machen oder nicht. Es kann sich auch anbieten, dass man mal eine aktuelle Stunde macht, oder es kann auch sein, dass die Tagesordnung so voll ist, dass wir auch auf beides verzichten. Das sollten wir dann von Fall zu Fall entscheiden. Wir finden aber die Anregung hier der sozialdemokratischen Fraktion sehr gut, dass wir überlegen, was machen wir mit den Bürgerforen. Denn das ist ja, die Bürgerforen sind viel wichtiger als die Einwohnerfragestunde hier im Rat. Und es ist wirklich misslich, dass wir die Bürgerforen zurzeit nicht durchführen können. Dafür haben natürlich alle Verständnis, aber wir müssen uns überlegen, dass das nicht auf Dauer so geht. Wir müssen in den Stadtteilen Kommunikationsformen anbieten. Möglicherweise können wir ja im Herbst auch wieder tagen, aber wenn das nicht geht, brauchen wir entsprechende digitale Formen, wo Bürger oder Gruppen ihre Fragen, ihre Anregungen einbringen können. Deswegen möchten wir gerne diesen Änderungsantrag der SPD-Fraktion unterstützen. Und da der Grünen-Antrag ja ein reiner Prüfantrag ist, den die Verwaltung sich angucken soll und dann dazu Stellung nehmen soll, können wir da auch mit beschließen. Ich denke, es wäre das Einfachste, wir würden jetzt SPD und Grüne zusammenfassen und abstimmen.
Jetzt habe ich keine weitere Wortmeldung, es sei denn, wir haben eine übersehen. Da ist noch Frau Brandisch, der Gewinns. Herr Dr. Thiele, ich rufe Sie gleich auf. Ich muss eben klären. Frau Brandisch-Stegewenz, wollten Sie für den Antragsteller? Frau Brandisch-Stegewenz, Sie für den Antragsteller am Ende, richtig? Gut. Dann hat sich jetzt Herr Wassermann gemeldet.
Frau Vorsitzende, liebe Kollegen, ich fand den Antrag gut, weil wir in dieser schwierigen Zeit für die Bürger möglichst präsent sein müssen. Das ist für mich auch mehr ein Signal. Die Demonstrationen werden vielleicht immer mehr. Und die Bürger haben eventuell den Eindruck, dass wir uns irgendwelchen Fragen versperren. Es ist ja eine allgemeine Fragestunde. Es muss ja nicht immer nur alles um Corona sein. Aber wir sollten uns dem Ganzen stellen und einfach damit das Signal zeigen, wir sind da, auch für eure Fragen. Und ich glaube, mit den ganzen Änderungsanträgen sind wir auf einem guten Weg. Und da werden wir sicherlich Übereinstimmung finden. Vielen Dank.
Dann habe ich jetzt Frau Brandes-Stegewenz.
Also, dann erkläre ich noch mal, dass wir den Antrag der SPD übernehmen, den Änderungsantrag. Und der CDU-Antrag ist ja ein, der Grünen-Antrag ist ja ein Prüfauftrag, dem würden wir auch zustimmen, bitten das aber separat abzustimmen.
Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Es gibt jetzt zwei verschiedene Vorschläge. Ein Vorschlag lautet, dass wir den SPD- und den Grünen-Antrag, die Änderungsanträge also zusammenfassen und gemeinsam über diese Anträge abstimmen. Spricht etwas dagegen? Das ist die Frage. Also Frau Brandes-Stegewenz hat gesagt, dass sie dem SPD-Antrag zustimmt. Dann und der Prüfantrag der Grünen, den würde ich dann mit dem SPD-Antrag zusammenfassen. Einverstanden?
Ich habe meinen Beutel hier gesagt. Ich habe gesagt, wir übernehmen den SPD-Antrag. So ist das mit unser gemeinsamer Antrag. Punkt. Und zu den Grünen, das muss separat abgestimmt werden. Mhm.
Gut, dann fassen wir diese beiden Änderungsanträge zusammen und ich komme dann jetzt zur Abstimmung und bitte um das Handzeichen, wer diesen beiden Änderungsanträgen zusammengefasst zustimmen kann. Das ist Bob, CDU, SPD, Die Linke, UWG, der Pirat und die Grünen. Und der Oberbürgermeister. Gegenstimmen. Enthaltung. Dreimal FDP. Dann ist er einstimmig bei 3 Enthaltungen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5.2. Ein Antrag der CDU-Fraktion. Risikogruppen verstärkt schützen in Senioren- und Pflegeheimen. Strategisch auf SARS-CoV-2 und Covid-19 testen. Herr Sandfort. Frau Brandes-Stegewenz zur Geschäftsordnung.
Mein Beutel jetzt diesmal mit. Ich möchte einfach noch mal wissen, was wir jetzt beschlossen haben. Sie haben gesagt, die beiden Anträge zusammen. So. Genau. Bei dem grünen Antrag ist aber unser ursprünglicher Antrag gestrichen. Das wollten wir nicht. Nein, da ist er nicht gestrichen. Da ist er geändert. Das ist was anderes. Was haben wir jetzt beschlossen?
Wir haben jetzt die beiden Änderungsanträge, das ist einmal der Antrag der SPD und der Antrag der Grünen, zusammengefasst und gemeinsam darüber abgestimmt, weil das gemeinsam die weitestgehenden Anträge sind.
Das habe ich begriffen. Was heißt das jetzt? Aber der erste Absatz bleibt bestehen. In der SPD-Form, klar. Gut, das wollte ich nur wissen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dann fahren wir fort mit 5.2. Ich hatte aufgerufen, Herrn Sandfort.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der wahre Reichtum des Lebens liegt in unseren menschlichen Beziehungen. Auch wenn wir gerade dort in dieser Zeit sehr schmerzlich unsere Armut zu spüren bekommen. Das erfahren während der jetzigen Pandemie vor allen Dingen diejenigen, die in unseren Pflegeheimen und in den Einrichtungen der Behindertenhilfe leben. In den vergangenen Wochen galten hier strenge Besuchsverbote und Einschränkungen des Zusammenlebens und führten zum Schutz der zu betreuenden Personen zu einer sehr belastenden sozialen Isolation. Im Übrigen auch für die Angehörigen. Deshalb ist es gut und richtig, dass Besuche unter Wahrung der notwendigen Abstands- und Hygienevorschriften wieder ermöglicht werden. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Allein durch das Materielle kann der Mensch nicht leben. Er kann zwar existieren, durchkommen, überleben. Die körperliche Nahrung sättigt den Magen, aber nicht das Herz und das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Denn wir sind soziale Wesen und auf Beziehungen zu anderen angewiesen, vor allem zu denjenigen Menschen, die uns nahestehen und wichtig sind. Nun sind die Personen in unseren Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe in besonderer Weise schutzbedürftig. Sie gehören zum sogenannten vulnerablen Personenkreis, bei denen eine Infektion dramatische, ja lebensbedrohliche Auswirkungen haben kann. Die aktuellen Zahlen bestätigen dies. Die Mehrzahl der Corona-bedingten Todesfälle in der Region waren Bewohner eines Senioren- oder Pflegeheims oder eines Wohnheimes für Menschen mit Behinderungen. Auch wenn die Einrichtungen in der Stadt Osnabrück bisher weitestgehend verschont geblieben sind, möchten wir die Verwaltung präventiv beauftragen, ein Konzept zu entwickeln, um die Ansteckungsrisiken in den Osnabrücker Senioren- und Pflegeheimen sowie in den Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe zu reduzieren. In einem ersten Schritt geht es darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu testen, sowie die Bewohnerinnen und Bewohner bei einer Neu- oder Wiederaufnahme. Wir begrüßen die jetzt eingeleiteten Maßnahmen des Gesundheitsdienstes ausdrücklich. Sie gehen exakt in die richtige Richtung. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben natürlich Außenkontakte und können eine Infektion verursachen, trotz aller Schutzmaßnahmen in den Einrichtungen. Und die Wahrung der Einhaltung der physischen Distanz von 1,5 Metern ist in der Pflege nun einmal nicht möglich. Außerdem besteht durch die jetzt eingeleiteten und unbedingt notwendigen Lockerungen in den Besuchsregelungen ein weiteres Infektionsrisiko, trotz der entsprechenden Hygienepläne und Vorsichtsmaßnahmen in den Einrichtungen. Mit systematischen Tests würden wir eine relativ große Sicherheit in den Einrichtungen gewinnen und die Voraussetzungen für Besuche schaffen, ohne die Bewohner und Mitarbeiter zu gefährden. Ein Corona-Test kostet ca. 60 Euro. Das strategische Testen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostet die Stadt dementsprechend bei einem Durchlauf in der Woche 100.000 Euro wöchentlich. Wenn es uns aber infolgedessen gelingt, die ein oder andere infizierte Person zu identifizieren, ist viel gewonnen und wir können katastrophale Entwicklungen wie in Bramsche verhindern. Zudem gehen wir davon aus, Frau Pötter sprach davon vorhin, dass die Kostenfrage für die Tests in Kürze auf Bundesebene geklärt wird und gegebenenfalls über die Krankenversicherung abrechenbar sind, vielleicht auch schon rückwirkend für die jetzt anstehenden Maßnahmen. An vorhandenen Testkapazitäten scheitert unser Vorschlag jedenfalls nicht. Es sind genügend Ressourcen vorhanden, wie wir wissen. Zur personellen Unterstützung könnten zudem sogar Pflegefachkräfte in den Einrichtungen entsprechend geschult werden und Abstriche durchführen, so wie es der Landkreis Emsland beispielsweise beabsichtigt. Eine Testung in den Krankenhäusern und Arztpraxen könnte in deren eigener Regie realisiert werden. Und im Klinikum, auch das hatte Frau Pötter vorhin schon genannt, werden bereits jetzt Tests durchgeführt und auch neue Testmethoden sind prognostisch zu erwarten. Strategische Testungen in Kindertagesstätten und in Schulen wären zwar wünschenswert, aber würden zu einer quantitativen Überforderung führen. Selbstverständlich müsste bei entsprechenden Infektionen oder Ausbrüchen Sofortmaßnahmen in den betroffenen Einrichtungen eingeleitet werden. Im Unterschied zur Alten- oder Behindertenhilfe handelt es sich hierbei jedoch nicht in dem Ausmaß um eine vulnerable Personengruppe, sodass das Risiko des Infektionsgeschehens in der Verbreitung des Virus liegt und weniger im Gefährdungspotenzial für den Einzelnen. Mit unserem Antrag möchten wir in erster Linie ältere Menschen und andere Risikogruppen vor dem Virus schützen. Denn die Würde des Menschen ist bis an das Lebensende und unabhängig von dessen Hilfebedürftigkeit unantastbar. Wir haben uns im Vorfeld mit der Fraktion Die Grünen und der SPD-Fraktion darauf verständigt, dass wir einen gemeinsamen Weg beschreiten wollen und uns auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. Und zwar gibt es ja zwei Änderungsanträge, den der SPD-Fraktion und den der Fraktion der Grünen. Wir würden gerne auf Grundlage des Änderungsantrages der Grünen folgenden Vorschlag machen. Punkt 1 würden wir mit allen drei Fraktionen so übernehmen wollen. Punkt 2 würden wir wie folgt ergänzen. Ich lese einmal den kompletten Absatz vor, damit wir Klarheit in der Sache haben. Zur Aufhellung des Dunkelfelds und damit zur besseren Situationsbewertung in der Stadt und als Ausgangspunkt für weitere Strategieentwicklung wird die Stadt eine Testung der ca. 1700 Mitarbeitenden in den Einrichtungen der Alten- und Eingliederungshilfe in der Stadt durchführen und in Abhängigkeit zur regionalen Entwicklung der Pandemie wöchentlich wiederholen. Punkt 3 würden wir wie folgt ergänzen, und da beziehe ich mich jetzt auf den Änderungsantrag der SPD. Da ist der Vorschlag, dass wir sagen, die weitere Strategie wird im Sozial- und Gesundheitsausschuss vorgestellt und diskutiert, auch zur Frage der Testung des Personals des städtischen Klinikums und anderer Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Vielen Dank.
Frau Lampert-Hotschen.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen, der Antrag der CDU, Risikogruppen verstärkt schützen zu wollen, begrüßen wir natürlich. Jedoch geht er uns nicht weitgreifend genug. Sich nur auf einen Bereich, Sie beziehen sich da ja jetzt auf Senioren- und Pflegeheime und Wohneinrichtungen in der Behindertenhilfe, das ist uns einfach zu wenig. Erst waren die Labore überfordert, jetzt sind sie kaum noch ausgelastet. Deshalb fordern wir, dass auch andere medizinische Bereiche, wie zum Beispiel Arztpraxen und Krankenhäuser, also alle Mitarbeiter, die direkten Patientenkontakt haben, das Recht und auch die Pflicht haben, sich auf das hoch ansteckende Coronavirus testen zu lassen, um Risikopatienten zu schützen. Sehr wahrscheinlich müssen wir diesen Bereich ohnehin noch auf andere Bereiche ausweiten, wie zum Beispiel Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Erzieher und so weiter. Aber das wird uns die Zeit zeigen. Aber bleiben wir bei dem medizinischen Personal, dessen Lage von großen Unsicherheiten geprägt ist und in der aktuellen Situation besonders gefordert ist. Viele fühlen sich durch die Ausnahmesituation gestresst. Und Ärzte, medizinische Fachangestellte und Pflegekräfte stehen in der Corona-Pandemie vor besonders großen Herausforderungen. An erster Stelle steht jedoch der Schutz eines jeden Einzelnen und eine regelmäßige Testung würde Sicherheit geben, nicht nur für das Fachpersonal, sondern auch für die Patienten und die zu pflegenden Menschen. Eine regelmäßige Testung würde auch die Angst der Patienten vor Ansteckung in den Arztpraxen nehmen. Die Arztpraxen würden wieder besucht werden, um wichtige Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Wir brauchen eine flächendeckende Testung, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Denn ein Impfstoff, den wir uns ja alle wünschen, und die Wissenschaftler arbeiten daran ja mit Hochdruck, das wird Zeit brauchen und keiner rechnet damit vor 2021. Die Kosten wurden eben schon gesagt, es sind Verhandlungen mit den gesetzlichen Krankenversicherungen, um die Testung in den Leistungskatalog mit aufzunehmen und das würde dann eine Ausweitung der Tests in Zukunft ermöglichen. Kosten, meine Damen und Herren, sollten allerdings hier zweitrangig sein, denn die Sicherheit und Gesundheit der Menschen stehen im Vordergrund und das muss es uns wert sein. Auch die SPD steht dafür, weitere Strategien nach aktuellem Informationsstand im Gesundheits- und Sozialausschuss zu diskutieren. Und wir würden natürlich auch zusammenfassend mit dem Änderungsantrag der CDU und den Grünen unseren Antrag da einfließen lassen. Vielen Dank.
Frau Kura.
Ja, sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde das sehr gut, dass wir uns heute auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten, wie wir eine Strategie zum Umgang mit Tests entwickeln können, um die besonders vulnerablen Gruppen, wie das ja eben schon gesagt wurde, besser zu schützen. Denn wir alle kennen die Zahlen, die so schmerzhaft sind in den letzten Wochen gewesen sind und die wir hier in der Stadt auch gar nicht sehen möchten. Deswegen finde ich das gut, dass wir da gemeinsam vorangehen. Wir finden es auch gut, dass die Verwaltung schon mal losgelegt hat und jetzt die MitarbeiterInnen in den Pflegeeinrichtungen und in den Pflegeeinrichtungen testen wird. Dann haben wir eine Grundlage, auf der wir diese gemeinsame Strategie dann weiterentwickeln können. Dann wissen wir auch, wie sich Tests in den Alltag dieser Einrichtungen integrieren lassen. Denn das ist ja auch nicht immer einfach. Wie wir wissen, ist da viel auch unter Zeitdruck. Da muss also auch was entwickelt werden, wie das da hineinpasst. Das finde ich sehr gut und ich finde es wichtig, dass wir dann in einem zweiten Schritt, so wie das jetzt ja auch auf Grundlage unseres Änderungsantrags gemeinsam beschlossen wurde, im Sozialausschuss darüber diskutieren, wie diese Strategie weiter aussehen kann. Denn eins ist uns ja allen klar, die MitarbeiterInnen in den Einrichtungen sind diejenigen, die den engen Kontakt zu Menschen haben, die besonders schutzbedürftig sind. Deswegen legen wir da ein großes Augenmerk darauf, weil uns ein Anliegen ist, dass wir eben diese schrecklichen, schmerzhaften Zahlen hier nicht sehen können. Deswegen finden wir das richtig und diese Personengruppe gehört aus unserer Sicht deswegen jetzt in den Blick genommen, genauso wie wir jetzt damit vorgehen. Und alle weiteren Strategien und Punkte werden wir dann ja im Sozialausschuss intensiv beraten. Das finde ich gut, dass wir uns dafür dann die Zeit nehmen und wie gesagt nochmal danke dafür, dass wir uns einigen konnten, damit wir hier den nächsten Schritt machen können.
Herr Mirke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Thema, was von der CDU als Antrag eingebracht wurde, denke ich mir, das vorausgeschoben, ist kein Thema, die einen politischen Streit zulässt. Wir sind uns insgesamt einig, dass jeder Test, der durchgeführt wird und dazu geführt hat, dass weitere Erkrankungen dadurch ausgeschlossen sind, sinnvoll ist. Und insofern, denke ich mir, ist die Zusammenführung dieser drei Anträge auch richtig und zielführend. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich gerade nach dem, was auch im Verwaltungsausschuss von der Verwaltung vorgetragen wurde, die Verwaltung selber schon wieder einen Schritt weiter ist als wir, was ich sehr positiv bewerten möchte und feststellen muss, dass dort zielführend gearbeitet wird. Insofern in Richtung von Frau Pötter ein ganz großes Kompliment an Sie und an dem Team, dem Sie vorsteht. Es ist eine Momentaufnahme letztendlich, eine Momentaufnahme, die sicherlich diese Tests darstellen werden. Und insofern sehe ich die große Gefahr, dass viele davon sich vielleicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Also zu testen, ja, auch gerade dieser Personenkreis, der benannt worden ist in den Senioren- und Pflegeheimen, dort, wo auch die Schwächsten unserer Gesellschaft dann sind, was den gesundheitlichen Zustand anbelangt, ist der erste und richtige Schritt. Das außer Frage steht, dass auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in Kindergärten, in Horten, auch sicherlich im Bereich der Schulen, dort es angeraten ist, Tests durchzuführen, steht außer Frage. Aber wir müssen natürlich auch gucken, in welcher Verhältnismäßigkeit das alles machbar ist. Dieses Konzept, was angesprochen wurde von Seiten der Verwaltung, ist sicherlich dringend erforderlich, um auch eine Klarheit innerhalb der Bevölkerung zu haben. Und das, was gesagt ist, dass hier der Betrag von 100.000 Euro pro Woche sinnvoll eingesetzt wird, sagt allein schon das aus, was es bedeutet, die einzelnen diejenigen nachzusuchen, die in irgendwelchen Veranstaltungen gewesen sind. Wir haben es aus der Presse erfahren, was in Leer gewesen ist. Also wie gesagt, jeder, der vorher festgestellt wird und entsprechend dann auch nicht mehr dazu führt, dass er weiter andere infiziert, macht Sinn. Und insofern die Zusammenführung dieser drei Anträge findet meine volle Zustimmung. Schönen Dank.
Herr Hagedorn.
Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, unabhängig davon, wie man, da gibt es ja durchaus widersprüchliche Einschätzungen, wie man zu Reintestungen steht von Personen, die keine Symptome zeigen. Ich finde es gut, dass es hier eine gemeinsame Linie gibt. Ich möchte nur eine Bemerkung loswerden. Liegt ja auch ein Vorschlag auf dem Tisch, das, sag mal, massiv auszuweiten. Ich weiß gar nicht, ob jemand mal überschlägig überlegt hat, wie viele tausend Personen das wären, wenn ich sämtliche im Gesundheitswesen tätigen bis hin zu Logopäden und ich weiß nicht, was alle testen wollte, stellt sich erstens die Frage, wer das machen soll. Und zweitens würde sich die Frage stellen, und deswegen sollte man das auch auf jeden Fall abwarten. Es wird keinen Automatismus geben, dass die Krankenkassen sämtliche Tests, die wir machen, bezahlen. Es ist bereits heute strittig zwischen den Krankenkassen und dem Bund, dass überhaupt die Krankenkassen hier einspringen sollen, weil es nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz eigentlich für Bevölkerungsschutz, was pandemieähnliche Dinge angeht, der Bund zuständig ist und Krankenkassen nur einzelfallbezogen, was Symptome angeht. Was mit Sicherheit nicht kommen wird, ist, dass die Krankenkassen für Dinge eintreten, wo wir als Kommune sagen, jetzt wollen wir hier besonders sorgfältig sein und wir gehen einen Weg, der jetzt nicht bundesweit oder landesweit gegangen wird, sondern wo wir als Kommune einen besonderen Weg uns vornehmen und sagen, wir testen tausende Leute mehr als die bestimmt definierten Personengruppen, die letztlich auch dann auf Bundesebene dafür freigegeben werden. Deswegen muss man sich diese Verordnung genau angucken. Und wir müssen, wenn wir denn das weitern wollen, müssen wir uns darüber klar sein, dass das eine kommunale Geschichte ist. Einfach zu sagen, das wird dann schon aus dem Topf von Jens Spahn erfolgen, beziehungsweise aus dem der Krankenkassen, ist, glaube ich, ein bisschen naiv. Danke.
Herr Dr. Brickwede.
Ich möchte jetzt nicht für die CDU-Fraktion sprechen, sondern ganz kurz einmal sagen, wie die aktuelle Lage im Klinikum ist, weil das ja auch in dem Antrag angesprochen wird. Wir können natürlich nicht 2.500 Mitarbeiter flächendeckend testen. Aber was gemacht wird seit Beginn der Krise ist, dass alle Mitarbeiter, die Symptome zeigen, getestet werden. Und alle Mitarbeiter, die Kontakt zu einem Infizierten hatten, ebenfalls getestet werden. Was jetzt noch neu kommen wird in etwa 2 Wochen, ist, dass es neben diesem Nasenrachenabstrich, wie er üblich ist, in den genannten Fällen, einen Bluttest geben wird, ein Angebot an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums, um einen Antikörpertest zu machen. Dieser Bluttest wird dann aussagen, ob eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in den letzten 4 bis 6 Wochen eine Corona-Infektion durchgemacht hat und möglicherweise dadurch jetzt immun ist. Das wird also Mitte Juni beginnen und ich denke, dass mit diesen 3 Testformen, also den Nasenrachenabstrich-Tests für die Infizierten bzw. die Symptome habenden und die, die Kontakt hatten mit Infizierten und das dritte Angebot, dann einen Bluttest, einen Antikörpertest zu machen, den jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des Klinikums machen kann. Das wird also ein Angebot sein. Und da ist es so, dass wir hoffen, dass die Krankenkassen das bezahlen, Michael Hagedorn. Aber wenn sie es nicht bezahlen, wird das Klinikum es bezahlen, weil wir es einfach dieses Angebot für richtig halten.
Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung und ich würde ganz gern noch mal zusammenfassen, welche Vorschläge aus dem Stadtrat gekommen sind. Die Rednerliste ist geschlossen. Ich habe die Rednerliste. Herr Elmers, ich möchte jetzt zur Abstimmung kommen. Nein, Herr Elmers, ich habe die Rednerliste im Vorfeld geschlossen. Klären Sie das bitte bilateral mit Herrn Sandfort. Jetzt komme ich zur Abstimmung. Ich fasse zusammen, was jetzt die Ratsmitglieder mir gesagt haben. Wir nehmen den ursprünglichen CDU-Fraktionsantrag und blättern den um bis zu 5.2.2. Das ist der Änderungsantrag der Grünen. Hier nehmen wir den ersten Punkt. Hier nehmen wir auch den zweiten Punkt. Der erhält ab, wird die Stadt folgenden Text. Wird die Stadt eine Testung der ca. 1.700 Mitarbeitenden in den Einrichtungen der Alten- und Eingliederungshilfe durchführen und in Abhängigkeit zur regionalen Entwicklung der Pandemie wöchentlich wiederholen. Ist das richtig? Und zu Punkt 3, da werden wir eine Ergänzung einfügen, die da heißt, vorgestellt und diskutiert, auch zur Frage des Personals des städtischen Klinikums. Und jetzt brauche ich die Unterstützung von Herrn Sandfort, weil da bin ich nicht mitgekommen. Vielleicht hat der
andere Mitarbeiter im Gesundheitswesen.
Gut. Ich hoffe, dass alle jetzt einen Überblick haben. Und dann würde ich jetzt zur Abstimmung kommen. Wer diesen zusammengefassten Text so zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die CDU, der Oberbürgermeister, die Linke, SPD, die Grünen, UWG, Gegenstimmen. Das ist Bob und FDP und der Pirat. Enthaltung? Keine. Damit ist es mehrheitlich beschlossen.